Evangelium von Lukas, Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Lukas, Kapitel 14, 25 bis 35. Dort heißt es: Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, mit unserem Herrn Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle, die das sehen, anfangen, über ihn zu spotten und zu sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit 10.000 den zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Botschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut, wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass es noch geklappt hat, und ich freue mich auch, dass wir endlich mal wieder Gemeinschaft miteinander haben. Ich glaube, ich war das letzte Mal vor der Flut hier. Danach waren die Strecken kaputt und es war Corona und es war alles doch ein bisschen schwierig. Ja, umso schöner ist es, wenn wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen Zeit haben und ihr nicht gerade direkt den nächsten Bus nehmen müsst. Vorab noch, ich habe einen Schlips dabei. Soll ich euch den zeigen, damit ihr mir das glaubt? Dann würde ich ihn gerne auslassen. Danke. Zumindest in meinen Ohren einigermaßen unangenehmer Text. Und ich habe auch nicht mehr so diese Hörgewohnheit, dass mir das so eingeht. Jesus konfrontiert mich mit dem, was er hier sagt. Also vielleicht gehört ihr in eine Verkündigungstradition, in der ihr es besser gewohnt seid, damit umzugehen. Jesus mutet das gerade auch seinen Jüngern zu. Und wir wollen dem gedanklich mal ein bisschen folgen. Ich möchte versuchen, das eine oder andere herauszustellen, das uns vielleicht hilft, dass dieses ernste Wort Eingang findet in unseren Glauben und in unser Leben. Jesus war vorher zu Gast gewesen bei einem führenden Pharisäer, und wir finden da dieses Gastmahl lange beschrieben in Kapitel 14, wo Jesus in vier kleineren Abschnitten Wesentliches dazu sagt, was es mit der Autorität seiner Königsherrschaft auf sich hat, welche Autorität er auch beansprucht darin, dass er der von Gott eingesetzte Herr und König ist. Das ist uns jetzt im Lukas-Evangelium schon an vielen Stellen begegnet, dass Jesus das Thema Reich Gottes oder Königsherrschaft Gottes auf den Tisch bringt, den Leuten einerseits zuspricht andererseits sie dazu aber auch ermahnt und immer wieder auch damit konfrontiert, dass er als Person der Anbruch der Königsherrschaft Gottes ist. Dass wer dem Anspruch versucht auszuweichen, der versucht sich die Königsherrschaft Gottes vom Hals zu schaffen. Deswegen ist da immer wieder auch Gericht mit hinten dran. Leute, überlegt euch, wie ihr damit umgeht, dass Jesus Christus gekommen ist als der von Gott eingesetzte Herr und König. So auch in Kapitel 14 und hier nochmal in einer besonders, sagen wir mal, drastischen Art und Weise. Wir steigen im Bericht des Lukas in eine Begebenheit ein, die sich nicht unmittelbar aus dem Gastmahl ergibt, die aber auch deswegen besondere Beachtung verdient, weil Lukas ganz am Anfang seines Evangeliums schon gesagt hat, warum er berichtet, was er berichtet. Damit du, lieber Gottesfreund, einen sicheren Grund der Lehre bekommest, darin du unterwiesen bist. Glaubenslehre. Lehre zum festen Glauben an Jesus Christus. Das ist der Plan, den der Evangelist Lukas mit seinem Evangelium verfolgt. Und da gehört dieser Abschnitt eben auch rein. Umso wichtiger ist es, hier darauf zu achten, was Jesus sagt, es soll uns Glaubensfundament werden. Das beginnt schon mit dem Anfang der Situation, die Lukas hier beschreibt. Es war eine große Volksmenge mit Jesus unterwegs. Jesus wandte sich um zu ihnen. Dieses wandte sich um erscheint mir sehr viel bedeutsamer, als dass es nur jetzt halt in der Geschichte so war. Das ergibt sich aus dem, was er der Volksmenge dann zu sagen hat. Jesus stellt die Volksmenge in eine ganz grundsätzliche Frage, eine ganz grundsätzliche Entscheidungsfrage, die sich daraus ergibt, dass das biblische Wort Nachfolgen nicht immer theologisch so vollgestopft war wie unser Wort Nachfolge. Eigentlich heißt das vom Griechischen her so viel wie hinterherlaufen. Was Jesus hier tut, indem er sich der Volksmenge gegenüberstellt, indem er die Volksmenge mit sich konfrontiert und sich konfrontiert mit denen, die ihm da folgen, stellt er die Frage, sagt mal, was macht ihr hier eigentlich? Folgt ihr mir wirklich nach oder latscht ihr mir nur hinterher? Jesus hatte eine ähnliche Begebenheit schon mal, das bekommen wir in Johannes 5 berichtet. Da hatte er gerade 5000 Männer, Frauen und Kinder müssen dazugezählt werden, satt gemacht mit 5 Broten und 2 Fischen. Und da finden die, die gerade satt geworden sind, es eine richtig gute Idee, Jesus zum König zu machen. Die suchen Jesus und wollen ihn jetzt einfach mal, wir schaffen mal Fakten, wir sind zwar am See Genezareth, aber das macht nichts, den machen wir zu unserem König. Jesus sagt zu ihnen, das wollt ihr doch überhaupt nicht. Mich wollt ihr doch gar nicht haben. Wenn ihr Hunger habt, soll ich euch satt machen. Und wenn ihr krank seid, soll ich euch gesund machen. Aber mich und meine Königsherrschaft, das interessiert euch doch überhaupt nicht. Da sind eine Menge ehrliche Leute drunter, die ziehen daraus nämlich die Konsequenz und gehen. Und dann wendet Jesus sich seinen Jüngern zu und sagt, und was ist mit euch? Petrus antwortet, weil Petrus immer antwortet, ja Herr, was soll mit uns sein? Wo sollen wir hingehen? Du alleine hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ein anderes Leben als das bei dir, als das in deiner Nachfolge gibt es nicht mehr. Das wollen wir aufnehmen. Und die anderen wollten es eben nicht. Das ist der Unterschied. zwischen Nachfolgern und Hinterherläufern. Und das ist die Entscheidung, in die Jesus die Leute hier stellt. Man könnte jetzt auch sagen, Jesus, sei doch froh, dass du so einen Erfolg hast. Ist doch super, wenn die alle mit dir unterwegs sind. Jesus gibt K.O.-Kriterien dafür, wer sein Jünger sein kann und wer nicht. Dieser Massenerfolg ist für Jesus gar keine Kategorie. Die wirkliche Kategorie, die bei Jesus gilt, ist Jüngerschaft. Und hier wird Jesus, ich sagte es vorhin schon, sehr drastisch. Ich habe bei der Vorbereitung versucht, dieses Wort hassen irgendwie wegzukriegen. Ich dachte, das wäre so eine alte Luther-Geschichte. Das könnte man heute ein bisschen anders machen. Und dann gucke ich so in den griechischen Text und da steht in der Tat hassen. Da war ich fertig mit meiner Weginterpretiererei und musste mich dem aussetzen, warum Jesus hier dermaßen brutal redet. Wer nicht hasst seine Frau, seine Kinder, seine Eltern, seine Geschwister, sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Wir kommen biblisch, glaube ich, in Teufelsküche, wenn wir dieses Hassen im emotionalen Sinn verstehen wollten. Dann haben wir hier einen Jesus, der uns sagt, hasst eure Frauen. Und ein bisschen später haben wir einen Paulus, der uns sagt, liebt eure Frauen. Oder wir haben hier einen Jesus, der uns sagt, hasst eure Kinder. Und ein bisschen später kriegen wir dann im Wort Gottes die Anweisung, wie wir für unsere Kinder da sein und für sie sorgen sollen und welche Liebe sie umgeben muss. Das geht nicht zusammen. Wir können dieses Hassen nicht emotional verstehen. Erst recht wird das schwierig, wenn wir zufällig auch noch Galater 5 über den Weg laufen, wo Paulus sagt, Hass ist ein Werk des Fleisches und muss vom Geist Gottes zunichte gemacht werden. Es ist also nicht dieses Hassen, aber was für ein Hassen ist es denn? Wir bekommen ein bisschen die Spur im Verhältnis von Jakob zu seinen beiden Frauen, Rahel und Lea. Da wird uns berichtet im ersten Buch Mose, dass Jakob Lea gehasst hat. Spätestens da sind wir mit dem Emotionalen ja raus. Sie haben ja als Eheleute gelebt, da war ja nicht emotionaler Hass drin. Worunter Lea aber zeitlebens gelitten hat, war, dass Jakob sie Rahel gegenüber immer absolut nach hinten geordnet hat. Das ist im Zwischenmenschlichen sehr hart, so sollte keine Beziehung geprägt sein. Aber Jesus meint genau das. Wer sein Jünger sein will, der hat alle Beziehungen, Verhältnisse und Dinge, die in seinem Leben wichtig sind, mal sich vor Augen zu führen und zur Kenntnis zu nehmen, dass Jesus in der Autorität seiner Königsherrschaft beansprucht, alles andere tritt absolut hinter ihn zurück. Ich sagte vorhin schon, dass mir dieser Text nicht eingeht. Und ich denke an solchen Stellen an Geschwister in Nordkorea. Das ist ja eine meiner größten Anfechtungen, dass es da Christen gibt. Was ist das? Was haben die von Jesus verstanden, wovon ich nicht die geringste Ahnung habe, dass die sagen können, die Umstände in unserem Land sind die Hölle, aber ich hänge mich an Jesus. Und der ist der absolut Erstrangige. Und alles andere, egal was es ist, kommt weiter hinten. Wäre mir als Christ völlig unmöglich, wäre eine dieser Stellen, wo ich darauf angewiesen wäre, was Jesus sagt, Wenn sie euch vor Gericht stellen, sorgt euch nicht, der Heilige Geist wird euch das Nötige geben. Da haben die Geschwister in den kommunistischen Ländern, in den islamischen Ländern Entscheidendes voraus gegenüber uns unbehelligten westlichen Wohlstandschristen. Die haben von Jesus Entscheidendes verstanden, was mir bisher verschlossen ist. Vielleicht schließen es mir die Entwicklungen, auf die wir zugehen, auf. Vielleicht ist das auch was, wo ich mehr im Gebet stehen sollten, dass Jesus Christus sich mir besser und wahrer und tiefer zu erkennen gibt, damit sich diese Autoritätsfragen in meinem Leben nicht ständig in den Vordergrund drängen. Jesus erwartet, dass er und seine Herrschaft die absolute Autorität einnehmen und dass alles andere, das sind ja keine Kleinigkeiten, die er hier erwähnt, das sind wesentliche Bezüge unseres Lebens, dass die ihm gegenüber ganz klar nach hinten treten. Finde ich extrem schwierig. Jesus formuliert ja ein paar konkrete Punkte, denen wir auch ein bisschen auf die Spur kommen, warum ihm das so wichtig ist. Jesus nennt als erstes die Frau, also die eheliche Beziehung, die gemessen an seiner Autorität in dem Anspruch, den sie stellt, auch in dem Autoritätsanspruch nach hinten treten soll, ihm gegenüber. Da finden wir im Sinai-Bund ein Gebot Gottes, das Gott dankenswerterweise auch sehr ausführlich erklärt, sodass wir es verstehen können. Gott sagt, du sollst für deine Söhne keine Frauen aus den Heiden nehmen und du sollst deine Töchter keinen Männern aus den Heiden zur Frau geben. Die Beziehung, die da entsteht, die ist so eng, die ist so intensiv, die ist so grundlegend. Die Beziehung wird Autorität über dein Herz an sich ziehen. Dafür ist sie auch gedacht. Aber wenn du Mann aus dem Volk Gottes verheiratet bist mit einer Frau aus den Heiden, dann gibst du ihr Autorität über dein Herz, die dazu führen wird, dass sie dein Herz wegzieht von deinem Gott und hinzieht zu ihren Göttern. Es geht also nicht um irgendwelchen israelischen Nationalismus oder um irgendein Erwählungs- und Elite-Denken. Es geht hier um Gottes Herz, das dafür schlägt, dass niemand von seinem Herzen weggezogen werden soll. Deswegen ordnet Gott die Beziehung, in der das die größte Gefahr ist, so deutlich und ordnet sie so, dass er sagt, diese Beziehung sollen Menschen miteinander haben, die beide mir gehören, damit sie beide die Beziehung zu mir an die erste Stelle stellen und sich darin stärken und vorwärts bringen können. Würde das nicht passieren, wäre die Beziehung zu dem lebendigen Gott extrem gefährdet und stände letztlich die Ewigkeit auf dem Spiel. Wir bekommen noch ein Beispiel im 4. Buch Mose, da hat König Balak den Bileam angeheuert, er soll das Volk Gottes verfluchen. Bileam versucht es dreimal und er muss dreimal das Volk Gottes segnen. Er hat überhaupt keine andere Wahl, er muss segnen. Dann sagt er zu Balak, ja, sorry Balak, das tut mir jetzt schwer leid, aber Gottes Volk kann man nicht verfluchen, ich musste es segnen. Ich habe aber eine Idee. Dauert ein bisschen, musste etwas Geduld mitbringen, funktioniert aber todsicher. Sieh doch mal zu, dass du, Balak, mit dem Volk Gottes, dass ihr so richtig gute Kumpels werdet. Und wenn ihr das geschafft habt, dann bringst das Gespräch mal auf die hübschen Töchter Israels und bietest deine hübschen Töchter an. Und dann werden sich die Völker verbinden und dann ist das alles mit dem lebendigen Gott nicht mehr so ernst und sie kommen mehr zu deinen Göttern und dann hast du, was du willst. Du kannst sie nicht verfluchen, aber du kannst sie verführen. Mindestens zwei Briefen des erhöhten Herrn an seine Gemeinden kommt das nochmal. Da sagt Jesus in der Offenbarung, ich habe wider dich, dass du die Sünde Bileams duldest, der Israel Sündigen gemacht hat. Jesus will hier die Eindeutigkeit der Herzen, dass sie ihm gehören, seiner Königsherrschaft unterstehen, dass dann nicht ständig ein Kampf mit fremden Autoritäten stattfindet, weil alles andere an Autorität nach hinten treten muss. Vor 24 Jahren hatten wir ja das erste Mal eine rot-grüne Bundesregierung und die waren dann auf die Idee gekommen, eine doppelte Staatsbürgerschaft anzubieten. Das mag den Menschen, die es betrifft, auch was nützen. Aber eine Frage muss an dieser Stelle tatsächlich mal gestellt werden. Die hat damals nur Roland Koch sich zu stellen getraut und wurde dann wegen dieser Frage hessischer Ministerpräsident. Das war vor Putin und vor Erdogan. Roland Koch fragte hier mit dieser doppelten Staatsbürgerschaft. Das mag ja hingehen, das mag seine Vorteile bringen, aber was ist denn im Konfliktfall? Was ist denn, wenn jemand Russe und Deutscher ist und dann kommt so ein Putin? Oder was ist denn, wenn jemand Türke und Deutscher ist und dann kommt so ein Erdogan? Wer hat die Autorität? Wem gehört die Loyalität? Dieselbe Frage stellt sich im Zusammenhang mit der Königsherrschaft Gottes und Jesus macht völlig klar, es gibt da keine doppelte Staatsbürgerschaft. Er sagt das in Kapitel 16 nochmal im Zusammenhang mit Geld. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du hast den einen oder du hast den anderen. Irgendeinen hassest du auf jeden Fall. Deswegen geht nicht beides. Auch vom Dienstauftrag her kann man das nochmal ein bisschen beleuchten. Es ist ja allgemein bekannt, dass die französischen und die deutschen Interessen nicht unbedingt deckungsgleich sind in Europa. Und jetzt gibt es zum Beispiel in ehemaligen französischen Kolonien die Situation, dass da ein Präsident auftritt, der Ärger mit Frankreich provoziert und Frankreich zieht seine Diplomaten ab und sagt dann, zur deutschen Botschaft, könntet ihr uns hier bitte mal mitvertreten? Ja, der deutsche Botschafter einen Termin beim Präsidenten, die reden zwei Stunden und der deutsche Botschafter ist hochzufrieden und verabschiedet sich und sagt, ja, vielen Dank, lieber Herr Präsident, das war super, wir sind richtig weit gekommen, ich komme dann morgen früh wieder, dann allerdings für Frankreich und dann verlange ich das Gegenteil. Wäre doch merkwürdig, wenn das funktionieren würde. Das verbindet Jesus auch hiermit. Seine Autorität ist das Bestimmende, auch im Dienst der Jünger. Deswegen passt es nicht zum Dienst der Jünger, dass sie zwei Botschaftsämter meinen, vertreten zu können. Das wird nicht funktionieren. Und es passt nicht zur Autorität, die Jesus in seiner Königsherrschaft für sich beansprucht. Wir hatten letztes Jahr in der Gemeinde das Thema Frauen im Ältestenkreis. In Gemeinden, wo das nicht biblisch klar definiert ist, kommt dieses Thema früher oder später. Und dann hatte der Pastor das dargelegt, was die Bibel dazu sagt. Dann meldete sich einer zu Wort und sagte, ja, was sage ich denn jetzt meiner Schwiegertochter, weil die ist FEG-Pastorin. Ja, was sagst du da jetzt deiner Schwiegertochter? Dann sagst du deiner Schwiegertochter, das Wort Gottes hat hier eine klare Position. Und wenn du dich dagegen stellst, was das Wort Gottes klar sagt, dann hast du das Problem mit der Autorität Jesu Christi und nicht das Wort Gottes. Und dann hat der Vater den Auftrag, da nicht einzuknicken und den Autoritätsanspruch seiner Schwiegertochter vor den Autoritätsanspruch des Wortes Gottes zu stellen. Das funktioniert nicht. Wir haben das bei unseren Sinti in verschiedenen Fällen durch. Die kennen das noch mal vollkommen anders, als wir das kennen, weil die in einer anderen Kultur leben, in einer Kultur, in der Beziehungen das A und O sind, vor allem Beziehungen in der Familie und in der Beziehungsabbruch sowas wie der soziale Tod ist. Das hat den Vorteil, dass Menschen nicht einfach austauschbar sind. Das hat aber auch den Nachteil, dass es große seelsorgliche Schwierigkeiten gibt, wenn diese Beziehungen, in denen die Sinti normalerweise ihr Leben verbringen, auf einmal mit der Autorität Jesu konfrontiert werden. Vor 22 Jahren haben einige Sinti-Familien gesagt, wir können dem Gesetz unserer Ahnen nicht mehr die Autorität einräumen, die es beansprucht. Wir gehören jetzt Jesus Christus und seine Autorität ist die gültige. Daraufhin haben die Rechtsprecher der Sinti gesagt, wenn ihr diese Haltung vertretet, gehört ihr nicht mehr zu unserem Volk und ihr dürft mit keinem von uns mehr Gemeinschaft haben. Das war extrem hart. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit sowas nicht konfrontiert werde. Die Geschwister wissen aber, was es ihnen um Jesus ist und welchen Schritt sie für Jesus gegangen sind. Und dann kommen die Nöte. Dann hatten wir eine junge Frau mit zwei Söhnen. Da war der Mann gegangen, weil sie jetzt Christin ist. Sie hat das eine Weile geschafft und sie hat dann gesagt, ich kann es nicht mehr. Ich finde keinen neuen Mann für mich. Ich finde keinen neuen Vater für meine Söhne. Ich muss zurückgehen. Ich kann diesen Weg nicht weitergehen. Es ist zu schwer. Ab und zu beten wir noch für Quella. Aber es gab da eben tatsächlich dieses Scheitern am Autoritätsanspruch Jesu. Das ist schlimm, das ist wirklich schwer, aber da kann man vielleicht ein bisschen nochmal abspüren, was das auch in der Seelsorge bedeuten kann, was das für ein Durchringen manchmal ist. Dann hatten wir den Sandro, der hat an unserer Bibelübersetzung eigentlich ziemlich viele muttersprachliche Erstentwürfe gebracht von biblischen Büchern. Ein ganz treuer Bruder. Der durfte mit Vater und Mutter keine Gemeinschaft mehr haben. Und dann rief irgendwann der Vater an und sagte, Sandro, wir wollen uns wieder gut sein. Du kommst zu mir zum Essen, ich komme zu dir zum Essen und dann vergessen wir das. Diese Tischgemeinschaft ist bei den Sinti von zentraler Bedeutung. Da finden Beziehungen am tiefsten statt, kann man biblisch auch nachvollziehen. Und Sandro hat sich so gefreut und hörte dann von einem anderen Bruder, Vorsicht, das ist eine Falle. Wenn du jetzt zu deinem Vater zum Essen gehst und er kommt zu dir zum Essen, dann bist du als Sinto wieder verpflichtet, dich seiner Autorität unterzuordnen. Dann musst du entweder von Jesus wieder weggehen und zum Gesetz deiner Ahnen zurück, weil dein Vater das so will, oder du lädst eine solche Schande auf deinen Vater, dass du ihn zum Selbstmord zwingst. Lad das mal einem Sohn aufs Gewissen. Herzlichen Glückwunsch. Was da für seelsorgliche Härten drin sind, ich sag's nochmal, ich danke Gott dafür, dass er mich mit sowas verschont. Aber ich beneide manchmal die Sinti-Geschwister auch ein bisschen darum, wie tief sie Jesus kennenlernen und wie tief sie da von ihm geführt und getragen werden, was die auch von der Geborgenheit erzählen können, die sie erfahren. So ist das mit Vätern und Müttern und mit Geschwistern und ihrer Autorität und mit Kindern und der Autorität. Jesus sagt noch dazu, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir, das verstehen wir sehr schnell unter dem Thema Leiden. Das ist, glaube ich, nicht die allererste Bedeutung. Gleichwohl ist es so, dass der Weg Jesu durch Leiden führen kann, oft auch tut. Aber das Grundsätzliche, was Jesus hier meint, ist eine Haltung, die der Apostel Paulus etwas theoretischer beschreibt, wenn er sagt, durch Christus ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Wer durch Jerusalem ging und trug das Kreuz, von dem sagten die Leute, ja, der hat mit den Angelegenheiten dieses Lebens nichts mehr zu tun. Der ist auf dem Weg in seinen Tod. Der braucht sich um das, was in dieser Welt wichtig ist, nicht mehr zu sorgen und nicht mehr zu mühen. Der kann sein Rennen und Streben nach den Maßstäben dieser Welt getrost hinter sich lassen. Sie gelten für ihn nichts mehr. Er ist den Angelegenheiten dieser Welt gestorben mit Christus. Aber mit Christus lebendig gemacht für Gott. Hinter dieser Haltung entlässt Jesus aber eben auch keinen zurück. Auch das gehört zur Härte seiner Autorität. Gleichwohl ist es dann so, dass Jesus dem, der sich hier unterstellt, die Vollmacht seines Blutes von Golgatha, die Vollmacht, die er als Fürst des Lebens vom Ostermorgen hat, schenkt und sie in unserem Leben verwirklicht. Dass das Leben aus dieser Vollmacht ist, wo es nicht mehr Leben sein kann, das nach irdischen Maßstäben etwas zu gewinnen hat. Dann wird es Leben sein, in das Christus nach geistlichen, ewigen Maßstäben seinen Segensgewinn hineingibt. Jesus führt noch zwei grundsätzliche Punkte an, die in der damaligen Lebenswelt, glaube ich, ziemlich überzeugend gewirkt haben. Da ist die Frage nach dem, der vorhat, einen Turm zu bauen. Und Jesus sagt, überlegt er sich nicht vorher, ob er genug Kapital hat, da Dinge auch hinzustellen. Nicht, dass er am Ende irgendwas groß angefangen hat und dann steht da eine Bauruine rum. Dann wird er, zu Recht oder zu Unrecht, sicherlich verspottet. Ach, guck mal, der angefangen hatte, zu Ende bringen konnte er es nicht. Mit ganzem Ernst führt Jesus das hier an und wir haben das in einem unserer alten Lieder nochmal ausformuliert. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenglaubenslauf. Wenn Jesus hier davon redet, dass der Grund gelegt werden muss, dann scheint es mir so zu sein, als wenn der Apostel Paulus sich in 1. Korinther 3 auf dieses Jesuswort zurückbezieht und sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Das Evangelium lädt zu diesem Grund ein. Jesus sagt aber ganz deutlich, es kann nicht einfach nur dabei bleiben, dass du auf diesem Grund stehst. Du musst auf diesem Grund auch bauen. Du musst dein Lebenshaus auf diesen Grund bauen. Dein Heiland garantiert dir, wenn du auf ihn als den Felsen baust, dann können Stürme und Unwetter kommen, das Haus steht. Ganz anders, als wenn du auf Sand baust. Aber im Licht seiner Autorität stehst du auch vor der Frage, wie baust du denn eigentlich? Du kannst Gold, Silber und Edelsteine bauen. Du kannst auch Holz, Heu und Stroh bauen. Hier ist das erste Mal der Gerichtsaspekt mit drin. Das Feuer wird es zeigen, was du gebaut hast. Gold, Silber und Edelsteine werden umso wertvoller, weil auch noch der letzte Dreck aus ihnen rausgebrannt wird. Holz, Heu und Stroh sind einfach nicht mehr da, weil das Feuer sie verbrennt. Zur Autorität Jesu gehört dazu, dass er die Frage stellt, wie hast du eigentlich vor, auf mich zu bauen? Oder hast du das überhaupt vor? Oder reicht es dir, wenn ich dir meinen Grund lege und dann denkst du, es wäre alles erledigt? Gibt da und dort die These, wer sich einmal bekehrt hat, kann nie wieder verloren gehen. Wo ich mich dann immer frage, was ist denn mit dem ganzen Leben, was er nach der Bekehrung geführt hat? Jesus redet nach meinem Dafürhalten hier sehr ähnlich, indem er sagt, du musst dir überlegen, ob du bereit bist, auf mich zu bauen. Ob du wirklich bereit bist, dein Lebenshaus auf mich zu bauen. Zur Autorität Jesu gehört, dass er sagt, ich bin nicht dafür da, dir einen schönen Anstrich zu verpassen. Ich bin dafür da, das Fundament deines Lebens zu sein. Mein Geist ist dafür da, dein Lebenshaus auf mich zu bauen, dass es fest wird und besteht. Die Frage ist aber, willst du das? Willst du so bauen? Dieser Ernst muss hier mitgehört werden und dieser Ernst kommt in einem anderen Gedankengang nochmal wesentlicher zum Tragen, wo Jesus tatsächlich klar auch von Gericht spricht. Welcher König, der weiß, da kommt ein König, der ist doppelt so stark wie ich, käme auf die Idee, mit 10.000 Mann loszuziehen, wo er weiß, da kommen 20.000 gegen mich. Überlegt dieser König nicht, solange es noch Zeit ist, wie er aus der Nummer wieder rauskommt? Und schickt Friedensboten, solange der König mit den 20.000 noch weit genug weg ist? Zur Autorität Jesu gehört dazu, dass wir hören müssen, wir leben vor dem Horizont eines Gerichts. Und da lässt dieser König auch nicht mit sich spaßen. Diese Welt geht auf ihr Gericht zu. Unser Pastor sagt immer, der Gedanke, dass es kein Gericht geben sollte, was heute in der Theologie oft gesagt wird, der wäre ihm so unerträglich, weil es dieses Gericht unbedingt braucht, damit die Ungerechtigkeiten dieser Zeit, das namenlose Elend, das Sünde und Teufel in dieser Welt anrichten, einen Richter finden. Dann gibt es da die Haltung, ja, ich habe doch 10.000, soll er doch kommen. Oder es gibt eine vernünftige Haltung, auf die Jesus hier auch anspielt, überleg dir früh genug, ob du es wirklich riskieren kannst, dem König zu begegnen, der mit 20.000 Mann über dich kommt und damit doppelt so stark ist wie du. Und wenn du da mal sinnvoll drüber nachgedacht hast und zu der Erkenntnis gekommen bist, du kannst dein Leben retten, indem du diesem König Friedensboten schickst und ihn um seine Bedingungen fragst, dann wirst du es erleben, dieser König nennt dir seine Friedensbedingungen. Der will kein Gericht. Der will dich nicht platt machen. Ganz im Gegenteil. Der will Frieden. Und weil er das will, hat er für den Frieden alles getan. Wenn du ihn um seine Friedensbedingungen fragst, dann bringen deine Friedensboten die Antwort mit: Sein Sohn, dein Heiland, der Friedefürst. Das ist die Friedensbedingung dieses Königs. Ihm unterstell dich, seiner Autorität lege dein Leben hin, mach ihn zu deinem König. Dann hast du Frieden, der in Ewigkeit hält, Frieden, der dir ein echtes Lebensfundament bietet und Frieden, der sogar dafür sorgt, dass der König, der vorher noch gegen dich unterwegs war, jetzt dein König ist und für dich unterwegs ist. Da, wo andere Mächte versuchen, gegen dich zu ziehen, da hast du diesen König mit seiner Macht, mit seiner Autorität, die er für dich ins Feld führt. Jesus sagt der Gemeinde als solcher noch ein sehr ernstes Wort. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das immer auch so hören. Jesus sagt, das Salz ist gut. Vorher hat er gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, ja nun, nehme ich halt Pfeffer, sagt Jesus, womit wird man Salz wieder zu Salz machen? Das, was es sein soll, entweder es ist es oder es ist es nicht und es kann noch nicht wiederhergestellt werden. Wenn aber das Salz kein Salz mehr ist, womit wird man es wieder zu Salz machen? Da es für nichts mehr taugt, wird man es nehmen und in den Dreck schmeißen, damit die Schweine es zertreten. Sind auch unsere Gemeinden bereit dazu, solche knallharten Autoritätsaussagen Jesu zu hören? Sind wir bereit dazu, Jesus zu folgen, wenn er unmittelbar nach diesem Salzbild sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre? Ich muss das so offen lassen, weil ich hier bei diesem Text in ganz besonderer Weise der erste Hörer meiner eigenen Predigt sein muss. Und ich würde das jetzt gerne noch dem Herrn anbefehlen.